Ich habe ein Bild mitgebracht und ich bin glücklich, dass ich das selbst gemacht habe. Es ist einem bestimmten Ort dieser Erde und ich bin immer noch fröhlich, dass ich das erleben durfte. Vor 4 Wochen habe ich das Bild gemacht. Aus welcher Stadt ist es? Also wir sehen hier Dächer und einige werden das sofort erkennen, ja, was wir da sehen. Übrigens, es geht nach Osten. Ja, das Bild ist nach Osten. Ihr seht es nicht? Doch, gut. Okay, nach Osten fotografiert. Ihr seht, die Sonne geht auf, aber wie gesagt, die Sonne ist jetzt nicht die Hauptattraktion in dem Bild. Es sind auch nicht diese Dächer, vielleicht schon ein bisschen, sondern man sieht im Hintergrund zum Beispiel dieses Gebäude, mehrere hundert Jahre alt, mit einer goldenen Kuppel darüber. Und wenn man dann ein bisschen weiter nach rechts schaut, sieht man einen Berg, ja. Da unten ist ein Garten mit Olivenbäumen, Garten Gethsemane, das ist der Ölberg. Und wenn man ein bisschen weiter rechts schaut, in dem Bild schwer zu erkennen, aber dann sieht man, wenn man das sehen würde, die Jordanebene, das Jordantal und gegenüber die jordanischen Berge, das Gebirge dort. Also an diesem Ort durfte ich sein und es erfüllt mich immer noch mit großer Freude. Und ich denke, das war auch der Grund, warum es zu dieser Predigt kam heute, zu diesem Thema, weil ich irgendwie einen neuen Bezug bekommen habe. Und es ist interessant, wenn man die Aufgabe hat, die Bibel zu studieren und davon zu erzählen und sich dann viele Stunden damit beschäftigt, mit etwas, das, wo man noch nicht war, mit einem Ort. Ja, und dann darf man an diesen Ort kommen. Und das war für mich eine sehr bewegende Erfahrung, 2 Wochen in Israel zu sein und diese Erfahrung zu machen. Okay, nicht alle von uns waren in Israel, aber das muss man auch nicht. Aber ich möchte folgende Frage stellen. Die Frage lautet, was verbindest du mit Jerusalem? Wenn du Jerusalem hörst, was verbindest du damit? Was ist deine erste Emotion? Fangen wir mal so an. Ja. Was ist deine erste Emotion, wenn du Jerusalem hörst? Die Wiederkunft Christi. Aha. Hat auch eine Emotion dazu oder nicht? Es ist einfach ein Fakt. Ja. Die Wiederkunft Christi ist eine Tatsache. Was ist die Emotion dazu? Hoffnungsvoll. Okay, positiv. Danke. Sehr bunt. Was noch? Ergriffen. Ich bin sicher, jeder hat eine Reaktion darauf. Ja? Bitte. Wiederherstellung. Wow. Konflikte, spannungsreich. Sehnsucht. Ja, viele würden das wahrscheinlich so sagen wie du, nicht alle. Manche sagen, okay, ich muss nicht dort gewesen sein, aber viele würden sagen, ja, Sehnsucht, wird gern dort gewesen sein. Hell, ja. Angst. Hoffnung. Goldene Straßen. Warst du mal dort? Dann nehmen wir dir die Illusion jetzt nicht, ja. genau, super, ja. Das Himmlische, okay. Du bist nicht beim Irdischen in deinen Gedanken, sondern beim Himmlischen, ja, und dann stimmt es wieder, ja. Okay, also ein Mix aus vielen Dingen, von positiv bis hin zu ängstlich, kontrovers, negativ, auch Leid gibt es in Jerusalem. Also du findest alles. Und das ist so typisch, da ist das heutige Jerusalem in gewisser Hinsicht, fasst es auf, was im Laufe der Weltgeschichte mit dieser Stadt passiert ist. Und weil es nicht irgendeine Stadt ist, soll es heute um diese Stadt gehen. Wir werden das nachher an einigen Bibelstellen auch sehen. Ich habe Zahlen rausgefunden, ob die jetzt genau stimmen, weiß ich nicht. Aber ich habe gelesen, Jerusalem wurde im Laufe der Geschichte 23 Mal belagert. Es wurde 52 Mal angegriffen. Es wurde 44 Mal erobert und rückerobert. und es ist dreimal völlig zerstört worden. Andere Zahlen setzen da höher an. Ich bin jetzt nicht in die Geschichte eingestiegen, aber paar Mal hin und her ist egal. Es geht darum, diese Stadt ist umstritten. Sie ist umkämpft. Sie ist begehrt bis heute. Viele begehren diese Stadt und sagen, es ist unsere Hauptstadt. Nein, sagen die anderen, nein, es ist unsere. Ja, und wessen Hauptstadt ist sie denn jetzt? Also wir merken, in der Geschichte von Jerusalem ist ein Schauplatz von Eroberungen, Kriegen und Konflikten. Und trotzdem wird diese Stadt Stadt des Friedens genannt. Kontroverser könnte es nicht sein, weil Frieden war dort die meiste Zeit nicht. Aber da schwingt etwas mit, ja. Und natürlich, wenn wir jetzt gucken, die Juden sagen, Stadt Israel, es ist unsere Stadt. Die Christen sagen, es ist, vielleicht würden wir nicht sagen, es ist unsere Stadt, ja. Aber die Stadt ist bedeutsam. Gut, wenn du mit den Orthodoxen dort redest, Christen, ja, die beanspruchen das auch für sich, ja. Die Muslime sagen, diese Stadt gehört uns. Und du merkst so, jeder will diese Stadt haben. Warum und alles in der Welt will jeder seinen Fuß in dieser Stadt haben und sein Viertel in dieser Stadt und eine Kirche, eine Moschee oder eine Synagoge in dieser Stadt oder Zugang zu diesem besonderen Platz in der Stadt? Ich meine, in gewisser Hinsicht ist es eine Millionenstadt wie viele andere in der Welt. Sie hat ihre Herausforderungen von Armut und Reichtum, von anderen Dingen auch so. Aber diese Stadt hat noch einen anderen Aspekt, einen anderen Bezugspunkt als die anderen Millionen Städte in dieser Welt. Hier ist noch etwas Besonderes passiert und wird in Zukunft auch passieren. Ja. Diese Stadt ist weltberühmt geworden. Und wir haben es vorher in der Lesung gehört, wer diese Stadt eingenommen hat. David. Und es war auch so der Auftakt zu dem, was das Volk Israel mit dieser Stadt zu tun hatte. Die Eroberung von David, wir kommen darauf zurück. Ja, was ist über diese Stadt genannt? Und es ist interessant. Was ist Gottes Perspektive auf diese Stadt? Ein paar Bibelstellen dazu. Er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er liebt. Berg Zion, das ist diese Davidsstadt, haben wir vorher gelesen. Und hier wird gesagt im Psalm 78, Gott liebt diesen Berg. Ja? Damit ist nicht gesagt, dass er die ganze Welt hasst. Das ist damit nicht gesagt. Aber unser Fokus wird auf diese eine Stadt gelenkt, damit wir daran etwas verstehen. Oder Psalm 135, vorher haben wir es gehört in der Psalmlesung. Gelobt sei der Herr von Zion aus, er, der in Jerusalem wohnt. Halleluja. Ich meine, es ist ja schon gewaltig, dass Gott sagt, ich nehme in einem Gebäude Wohnung, so wie wir es in der biblischen Geschichte sehen. Ja, dass er sagt, ich möchte mit meinem Volk zusammen sein. Ich möchte unter meinen Menschen wohnen. Daran merkst du Gottes Herzschlag. Und dann, je weiter die biblische Geschichte sich entfaltet, desto mehr merkst du, es läuft auf einen gewissen Ort hinaus, sein Wohnort. Und wenn du früher eine Postkarte hättest schreiben wollen an Gott, dann wäre das die Adresse gewesen. Jerusalem, Tempelplatz 1 vielleicht oder so, ich weiß es nicht. Ja. Wer dann auch deine Postkarte beantwortet hätte. Aber der Wohnort des Ewigen auf dieser Erde, dass er sich einen Platz raussucht und sagt, dort möchte ich Wohnung nehmen, dort möchte ich Begegnung haben mit den Menschen, ist schon gewaltig in dieser Stadt. Jesus sagt dann einmal viele hundert Jahre später, über Jerusalem. Ich meine, Jesus hat überhaupt viel mit Jerusalem zu tun. Also wenn wir sehen, sein ganzes Leben hat mit Jerusalem zu tun. Immer wieder geht die Geschichte von Jesus nach Jerusalem und von Jerusalem weg und wieder nach Jerusalem und wieder von Jerusalem weg und immer meistens zu den Festen geht er nach Jerusalem und dann wieder weg und dann ist er im Tempel. Und wir merken, Jerusalem und der Messias Jesus haben eine ganz enge Verbindung miteinander. Die sind nicht einfach separiert irgendwo, sondern die stehen in einer engen Verbindung miteinander. Und Jesus weint über Jerusalem. Er trauert über Jerusalem. Es erfasst sein Herz. Und dann sagt er an einer Stelle, Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Er sieht es auch so. Und weil Jerusalem Gottes Lieblingsstadt ist, wenn du so willst. Und Gott immer wieder gerungen hat um diese Stadt und immer wieder Leute, die Propheten hingeschickt hat zu dieser Stadt. Kommt Jesus als Prophet auch in diese Stadt und er erlebt das Gleiche, was die Propheten zigmal vorher erlebt haben, nämlich taube Ohren. Er richtet seine Botschaft an Jerusalem, ja, an die Ältesten, an die Priester, an die Führung und muss dann traurig feststellen, und sie hören nicht. Und das erfasst ihn im Herz. Warum? Irgendwie hat er eine Liebe zu dieser Stadt. Von daher lassen wir auch unser Herz berühren, wenn unser Herr diese Stadt lieb hat und wenn Jesus, der Herr, auch um Jerusalem weint und darüber klagt, dann möchte ich auch ein bisschen mein Herz weich machen dafür, erwärmen lassen und Gottes Perspektive einnehmen. Okay, noch ein paar Bibelverse. Den einen haben wir jetzt gerade schon gelesen. Dieser Berg wird auch Heiliger Berg genannt. Ich meine, Gott ist heilig. Das, was Gott ausmacht, ist heilig. Und jetzt sagt Gott über diesen Berg, den Berg Zion, er ist heilig. Irgendetwas hat Gott mit diesem Berg vor. Ja, den Berg, den er lieb hat. Es wird genannt der Berg des Herrn, als ob Gott sagt, ja, die ganze Erde gehört mir, aber dieser Platz speziell ist mein Eigentum, ist mein Privatgrundstück. Da möchte ich gestalten, wie ich will. Und da möchte ich vor allem, dass das passiert, was ich will. Gott ringt um diesen Berg, um diese Stadt. Und diese Stadt ist nach seinem Namen genannt. Ich meine, das ist unglaublich, dass Gott seinen Namen dafür hergibt, mit dieser Stadt zu verbinden. Diese Stadt und sein Name hängen zusammen. Jesus sagt, dass es die Stadt des großen Königs ist. Und dann heißt es hier in einer gewaltigen Stelle in den Propheten, Tochter Zion, Tochter Jerusalem. Ich meine, das ist gewaltig. Wir wissen aus der Bibel, wen Gott als seinen Sohn bezeichnet. Aber dass er jetzt diese Familie ergänzt um eine Tochter, ist ja schon dubios. Irgendwie sieht er diese Stadt ganz eng mit ihm selber verbunden. Ich würde sogar sagen, wenn wir diese Stadt beobachten in der biblischen Geschichte, heute auch, aber vor allem in der Zukunft, dann erfahren wir etwas vom Herzschlag Gottes, von dem, was Gott bewegt in seinem Herzen. Denn diese Stadt ist nicht irgendeine, sondern sie ist Teil von Gott selbst, weil er sich so stark mit dieser Stadt identifiziert. Wer der Sohn Gottes ist, das wissen wir. Das Volk Israel wird als Sohn Gottes bezeichnet. Jesus wird als Sohn Gottes bezeichnet. Ja, die kennen wir, das biblische Zeugnis. Und jetzt sagt er zu meiner himmlischen Familie, würde ich gern noch diese Stadt mit einbinden. Die ist inkludiert. Ja. Es ist Tochter Zion. Und Tochter, wenn man es so auslegen möchte, ist, Tochter heißt Fürsorge. Der Vater sorgt für seine Tochter. Sie steht unter seinem Schutz, unter seiner Fürsorge. Das heißt, alles, was in der Schrift mit Tochter bezeichnet wird, Jerusalem oder Jesus wird einmal eine Frau als Tochter bezeichnen, dann ist das damit gesagt, ich kümmere mich drum, ich sorge für dich, ich habe dich im Blick, du gehst nicht verloren. Tochter Zion, Tochter Jerusalem, wunderbar. Und dann sagt er, ich eifere für Jerusalem, für Zion mit großem Eifer. Da schlägt Gottes Herz dafür. Und das ist gut. Und deswegen wird die Stadt bis heute Stadt des Friedens genannt, obwohl die meiste Zeit dort kein Frieden war und auch heute nur sehr bedingt Frieden ist. So spricht der Herr in Sachaja, ich will wieder nach Zion zurückkehren, also an diesen Berg. Ich werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem. Und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen und der Berg des Herrn der Herrscharen, der heilige Berg. Das heißt, die Geschichte Jerusalems ist nicht vorbei. Ja? Gott hat die nicht abgeschrieben, sondern hat gesagt, ich habe etwas damit vor. Meine Zukunft für Jerusalem sieht anders aus. Das, was passiert ist, ist eine Sache. Aber die Zukunft aus Gottes Perspektive ist, um ein Wort von vorher zu verwenden, hoffnungsvoll, hell, golden. Haben wir auch diese Perspektive, ist die Frage. Haben wir sie auch? Und deswegen kann Gott auch sagen, auf dem Berg Zion in Jerusalem wird Errettung sein. Und inwiefern wird da Errettung sein? Als er seinen Sohn Jesus auf die Welt gesandt hat, hat er ihn in ein spezielles Land gesandt. Vielleicht wären manche anderen Länder weniger spannungsreich gewesen. Also Jesus hätte ein entspannteres Leben gehabt an anderen Stellen auf dieser Welt. Ja. Aber nein, Gott hat gesagt, hier sende ich dich hin und das hat mit Jerusalem zu tun. Ich sende dich nach Jerusalem, denn dort ist der Schauplatz meiner Errettung. Dort werde ich die gesamte Menschheit erlösen durch das, was du, Jesus, tun sollst. Und deswegen wird in Jerusalem Errettung zu finden sein. Nicht wegen den Steinen dort, sondern wegen dem Messias dort, der dorthin gekommen ist. Und wenn wir die Propheten hören, der dorthin wiederkommen wird. Himmelfahrt haben wir gerade erst hinter uns bei den Festen. Ja. Und sie standen auf diesem Ölberg, den wir vorher gesehen haben. Und er fährt auf in den Himmel. Die Jünger sind noch ganz perplex, starren mit offenem Mund in den Himmel. Und dann sprechen diese Engel und sagen, was guckt ihr so verdattert in den Himmel? Der Herr wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen. Also erwartet das. Er kommt dorthin wieder. Die letzten Sekunden, die Jesus auf dieser Erde hatte, mit seinen Füßen hat er den Ölberg berührt. Und wenn er wiederkommt, die ersten Sekunden, werden auch dort wieder auf dem Ölberg sein. Wunderbar. Und in dieser Zwischenzeit leben wir. Das soll unsere Erwartung prägen. Das soll unsere Erwartung prägen. Und natürlich ist es schön, einige von uns sagen, sie waren dort oder sie möchten dort gern hin. Andere waren nicht dort. Bist du schlechter dran, wenn du nicht dort gewesen bist? Ja. Kannst du nur dort Gott anbeten? Ist nur dort Gott gegenwärtig? Ist nur dort Errettung zu finden? Und wir merken, Gott in der Bibel macht ja gewisse Dinge. Er bringt uns ein Prinzip, aber er erklärt uns an diesem Prinzip eine Wahrheit, die viel größer ist. Wenn Gott sagt, ich werde dort Wohnung nehmen, ich bin dort gegenwärtig, ich werde dort mit meinem Volk sein, heißt es, dass er sonst nirgendwo auf der Welt gegenwärtig ist? Heißt es, dass man sonst ihn nirgendwo anbeten kann als nur dort? Nein. Und wir merken, dass Gott uns etwas lehrt. Und zwar, wenn er sagt, dieser eine Platz ist besonders in meinem Fokus, dann schließt es nicht aus, dass er an allen Stellen dieser Welt gegenwärtig ist. Dass er an allen Stellen, an allen Plätzen, in allen Ländern angebetet werden will. Denn Jerusalem ist sozusagen stellvertretend. Es ist ein Typus. Es ist das, was passieren soll, nicht nur mit einer Stadt, sondern mit der ganzen Erde. Das ist Gottes Perspektive. Also, das dürfen wir nicht machen, zu sagen, ja gut, nur Jerusalem und der Rest der Welt nicht. Ja, und wenn du nicht dort gewesen bist, dann ist selbst der schönste Sonnenschein heute ein trüber Regentag. Nein, das dürfen wir nicht machen. Machen wir das nicht. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ja, Jerusalem ist in seinem Herzen, in seinem Zentrum seiner Aufmerksamkeit, genauso wie die ganze Erde. Aber wir lernen es, es kristallisiert sich heraus an dieser einen Stadt. Und deswegen ist es schön, dass Gott es tut, denn er lehrt uns damit ganz viel. Und dann sagt Gott, Jerusalem wird zum Jubel und zur Freude Gottes werden. Also, dass Jerusalem zur Freude der Menschen werden wird, glaube ich auch, ja, wenn wir die Offenbarung lesen. Aber hier steht, Jerusalem wird zum Jubel und zur Freude Gottes werden. Er sagt, da schlägt mein Herz dafür und das, was ich tun werde, das wird mich fröhlich machen. Das wird meine Freude sein, sagt Gott. Im Mittelalter gab es eine gewisse Darstellung auf einer Weltkarte und die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und die Frage ist, Jerusalem, der Mittelpunkt der Welt. Ja, wenn wir jetzt die Bibelstellen alle gelesen haben, könnten wir sagen, okay, da muss ja Jerusalem der Mittelpunkt der Welt sein. Und aus diesen Stellen inspiriert gab es im Mittelalter eine Karte, die sah so aus. Und geografisch natürlich voll richtig gemalt, wird hier diese drei Kontinente, die zusammenhängen, Europa, links, dann rechts Asien und Afrika, die sind verknüpft, verbunden an einer Stelle, dem Dreh- und Angelpunkt der Welt. Und der ist Jerusalem. So, genau. Und wir merken natürlich, gut, die Weltkarte, die sieht anders aus. Ja, also es ist geografisch insofern nicht korrekt. Ja. Und das ist auch die Kritik an dem Bild. Ja, Amerika ist da unten irgendwo noch links unten gemalt. Und Dänemark und England dümpeln da irgendwo im Meer rum. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ihr müsst mal selber dem nachgehen. Aber was hat sich der Maler gedacht bei dieser Karte? Was hat er sich gedacht? Dass er Jerusalem ins Zentrum gemalt hat und alles andere ist davon abgeleitet, geht davon aus. Ja. Ich meine, wer einmal an der Küste war, der weiß, dass sie nicht so schön wie so ein Kleeblatt aussieht. Ja. Also das haben sie damals auch überrissen. Aber fragen wir tiefer, was wird denn die Intention gewesen sein von dem Bild? Was kann er denn damit gemeint haben, wenn er so geografisch falsch malt? Ja. Kann es sein, dass er Jerusalem eine große Bedeutung zuschreibt, die mit der ganzen Welt zu tun hat? Dass er sagt, in Jerusalem, da kommst du nicht vorbei. Also auch nicht, wenn du von Europa nach Afrika willst oder von Afrika nach Asien oder von Asien, gut, nach Europa, da gibt es auch ein bisschen andere Wege. Aber du kommst quasi nicht vorbei an Jerusalem. Ja? Du musst dich mit Jerusalem auseinandersetzen. Ist es nicht geistlich bedenkenswert, im positiven Sinne, ist geistlich Jerusalem das Zentrum der Welt? Und wenn du sie die ganze Schrift zusammennimmst, dann könntest du schon zu dem Punkt kommen, zu sagen, ja, an diesem Fleck der Erde hat sich geistlich etwas zugetragen, was relevant ist für den Rest der Welt, für jeden Kontinent auf dieser Erde relevant. Und wenn wir die Schrift lesen, weiterlesen, dann merken wir, in Jerusalem wird sich was zutragen, was relevant ist für die Weltgeschichte in der Zukunft. Da kommt keiner dran vorbei. Und das ist das, was die Bibel sagt. Wir sollen Gottes Perspektive einnehmen auf diese Stadt. Und vor ein paar Jahren, etwa vor 10 Jahren, wurde ein Künstler in Jerusalem damit beauftragt, diese Karte neu umzusetzen. Ja? Und er hat ein Kunstwerk geschaffen, das steht in Jerusalem, das heißt Zentrum der Weltskulptur. Und es ist so geworden. Und du siehst auf dem Boden diese alte Karte, ja, mit diesen 3 Kontinenten, diese 3 Kleeblätter und in der Mitte eben Jerusalem. Und er hat es jetzt ein bisschen ergänzt, ja, um diese Weltkugel. Und es sagt, die ganze Welt hängt mit diesem Zentrum zusammen. Es ist nicht unabhängig zu denken. Und das Schöne ist, wenn du dort bist, du siehst es auch ein bisschen im Foto, das ist so auf Hochglanz polierter Stahl. Und wenn du dort hingehst, dann merkst du, du spiegelst dich in dieser Skulptur wieder. Und du merkst, es ist nicht nur eine Sache, die ganze Welt betrifft, sondern es hat auch mit deinem Leben zu tun. Ja? Du spiegelst dich auch wieder in gewisser Weise. Das, was in Jerusalem passiert ist und passieren wird, ist nicht unabhängig von deinem und meinem Leben. Nein, das hängt miteinander zusammen. Und deswegen ist diese Stadt etwas sehr Kostbares. Die Welt ist nicht unabhängig vom Schicksal Jerusalems. Und ich bin auch nicht unabhängig vom Schicksal Jerusalems. Wir werden jetzt nicht durch die biblische Geschichte gehen, haben wir nicht die Zeit dazu. Aber die Frage ist doch, warum, wenn es Gottes geliebte Stadt ist, warum ist es so viel zu Belagerungen, Kriegen, Eroberungen, Unfrieden gekommen? Warum? Und die Bibel hat eine ganz klare Antwort. Warum Jerusalem belagert wurde, zerstört wurde, warum die Leute getötet wurden und deportiert wurden. Und diese Wahrheit, die hat sich bis heute nicht geändert, wenn ich die Schrift lese. Und die Wahrheit ist folgende. Gott hat gesagt, ich möchte mit meinem Volk unterwegs sein. Und das ist das Land Israel und im Zentrum Jerusalem. Und Gott hat gesagt, ich möchte, dass ihr mir in Treue nachfolgt. Ich möchte mit euch wie ein Mann mit einer Frau in Treue leben. Wenn ihr auf mich hört, wenn ihr mich ernst nehmt, wenn ihr meine Wege geht. Aber wenn nicht, dann bricht unsere Beziehung. Und dann sind die Folgen sehr, sehr negativ. Und dann wird es auch für Jerusalem Folgen haben, negative Folgen. Und das ist in ganz kurzen Worten gesagt, was die Bibel klar macht. Gott eifert um Jerusalem. Gott will Heil für Jerusalem und er wird es auch bringen in Zukunft. Aber wir lernen etwas daran. Wenn das Volk Gottes sich verweigert, Gott gegenüber, dann sagt Gott, dann wird Jerusalem auch nicht in Frieden existieren. Denn solange mein Volk nicht mit mir in Frieden ist, wird es auch in Jerusalem keinen Frieden geben. Und erst wenn mein Volk mit mir in Frieden ist, dann wird es Frieden in Jerusalem geben, und zwar ewigen Frieden. Und das ist unsere Erwartung, das ist unsere Hoffnung. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Lesung ganz am Anfang aus 2. Samuel. Und die ist sehr bedeutend, denn die hat nicht nur etwas mit der Vergangenheit zu tun, sondern auch mit der Zukunft. Wir haben gelesen, dass David geherrscht hat über Juda und dann zum König gesalbt wurde über Israel, oder? Und direkt nach der Salbung über ganz Israel hat er was gemacht? Jerusalem eingenommen. Siehst du die Verbindung? Dass Gott herrscht über sein Volk und dass alle ihn anerkennen, hängt zusammen damit, dass er Jerusalem einnimmt und von Jerusalem aus über diese Erde herrschen wird. Diese typologische Auslegung, ich bin tief davon überzeugt, dass sie richtig ist. Und wir in David nicht nur den historischen Mann David sehen, sondern auch ein Typus, ein Vorschatten hin auf den davidischen, messianischen König, der kommen wird. Und deswegen lernen wir an dem Text auch etwas über die Zukunft. Das Volk Gottes wird Jesus Christus anerkennen als seinen König. Und das hängt zusammen damit, dass er wiederkommt und dass er Jerusalem einnimmt und von Jerusalem aus über diese Erde herrschen wird. Ihr könnt den Text gerne nochmal für euch durchlesen mit dieser Brille, aber es ist wunderbar, den so zu lesen. Also David hat Jerusalem eingenommen, Jesus wird Jerusalem einnehmen. Die Heiden erkennen das an, David als König, und machen ihm Geschenke. Und genauso werden die ganzen Nationen es anerkennen, dass Jesus der Herr ist, der Messias, der von Jerusalem aus regiert. Also das ist unsere Erwartung, was passieren wird. Zum Abschluss möchte ich einen Blick tun. Das möchte ich gerne ein bisschen raffen. Das möchte ich gern raffen. Habe ich schon angesprochen. Ich möchte gerne einen Blick tun, zum Schluss jetzt, in das himmlische Jerusalem, was kommen wird. Auch wieder, hier wird hier genannt, es ist Jerusalem. Ein Spruch, den ich auch interessant fand, ist: Jerusalem is a port city on the shore of eternity. Also es ist eine Hafenstadt am Ozean der Ewigkeit. Jerusalem hat etwas mit der Ewigkeit zu tun. Übrigens, die Bibel, wenn du die Bibel befragst, und auch die Archäologie ist sich da nicht im Klaren, wer hat Jerusalem gegründet? Man weiß es nicht genau. Jerusalem, da gibt es mehrere Ideen, wer das gegründet haben könnte, aber in Wirklichkeit kommt man nicht zu dem Punkt und kann sagen, der oder der hat Jerusalem gegründet. Mit anderen Worten, Gott lässt es im Unklaren, wer Jerusalem gegründet hat. Oder, wir müssten eigentlich sagen, kann es sein, dass Jerusalem überhaupt nicht von einem Menschen gegründet worden ist, sondern dass diese Stadt irgendwie eine ewige Komponente hatte und in die Zeit gekommen ist und deswegen auch eine ewige Komponente haben wird in der Zukunft. Und das ist der Gedanke, der sich aufdrängt. Eine Stadt, die aus der Ewigkeit irgendwie kommt, weil sie mit Gott zu tun hat, die keine menschliche Ursache hat, und eine Stadt, die irgendwas mit der Ewigkeit in Zukunft zu tun haben wird. Und so ist es dann in der Offenbarung beschrieben, also das dann so zu malen, ist natürlich auch interessant. Ja, das himmlische Jerusalem wird aus dem Himmel herabkommen, wie eine für einen Bräutigam geschmückte Braut. Das in dem Bild darzustellen, ist immer schwierig. Ja, und sie kommt herunter auf diese Erde, dieses himmlische Jerusalem. Und interessant ist, dass das himmlische Jerusalem auch wieder keinen menschlichen Gründer hat, denn es kommt aus dem Himmel herab. Es ist kein Mensch, der das himmlische Jerusalem herabbringt, sondern es ist Gott selber, der sagt, ich bringe es herab. Und trotzdem nennt er diese neue Stadt, diese neue Welt, die erschaffen wird, mit einem Namen, und der heißt Jerusalem. Also er bindet es wieder an diese Stadt. Das himmlische Jerusalem, nur 3 Aspekte dazu. Was wird dort sein? Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Manche haben eine Gottesbegegnung, wenn sie heute nach Jerusalem gehen. Und ich glaube, dass das nicht irgendwie eingebildet ist. Aber unser Ziel ist nicht das irdische Jerusalem, sondern das himmlische. Das ist unser Ziel. Und dieses Ziel ist leuchtend und hell und schön. Und es wird verheißen, dass sie Gottes Angesicht sehen werden. Die, die da sein werden in dem Himmlischen, die in Zukunft dabei sein werden in dieser Stadt, die Gott aus dem Himmel bringt, sie werden sein Angesicht sehen. Es geht um Gottes Angesicht in Jesus Christus. Der Messias und Jerusalem hängt ganz eng zusammen. Was ist noch gesagt über dieses himmlische Jerusalem? Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Da kommt etwas zur Erfüllung, etwas zum Frieden, was Gott schon immer vorhatte mit dieser Stadt. Und dann kommt er so zu seinem Ziel. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreiben diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wer ist der auf dem Thron in Jerusalem, auf dem Thron Davids sitzt? Es ist das Lamm Gottes, es ist der Messias, es ist Jesus. Es ist sein Regierungssitz. An einer Stelle trauert Jesus über Jerusalem, er weint über Jerusalem. Und er sagt, hättest du doch erkannt, Jerusalem, was dir zum Frieden und zum Heil dient. Hättest du das doch erkannt. Und er ist zerrissen im Herzen, er ist traurig. Was hätte damals, wo Jesus auf dieser Welt war, Jerusalem zum Heil und zum Frieden gedient? Dass sie den Messias annehmen und dass sie sagen, er ist der von Gott gesandte Retter. Er ist der in Jerusalem auf dem Thron sitzen soll. Er ist der über die ganze Welt herrschen soll. Und wenn das damals zum Heil gedient hätte, wie viel mehr wird es uns zum Heil dienen? Haben wir erkannt, was uns zum Heil dient? Haben wir erkannt, was unser Weg ins himmlische Jerusalem ist? Es ist der Messias, dass wir ihn anerkennen und sagen, ja, du bist gesandt. Du bist der König auf Gottes Thron und du wirst herrschen in Herrlichkeit, in Ewigkeit, auch wenn das jetzt in Jerusalem noch nicht sichtbar ist. Ich habe gedacht, wenn ich mein Leben so anschaue, ich denke oft an Dinge, die mir Heil und Frieden bringen werden. Wenn ich nur das habe in meinem Leben, ja, oder wenn ich nur das erlebt habe, oder wenn ich nur die oder die Begegnung gemacht habe. Oder wenn dieses und jenes Problem gelöst ist, dann ist mein Leben heil. Und in vielen Fällen habe ich gemerkt, anfangen tut es woanders. Das Heil beginnt woanders in meinem Leben. Das Heil beginnt nämlich dort, wo ich den Messias ihm die Tore öffne. Ja? Macht hoch die Tür macht weit. Und er einzieht bei mir und es in meinem Herzen Wirklichkeit wird und Realität und dann wird ganz vieles andere geklärt, das dann in der Folge dann kommt. Und das ist die Spur, die Gott legt in unserem Leben. Weißt du, was dir zum Heil dient? Es ist der Messias, der gerne einziehen möchte. In Jerusalem, in uns. Amen.